Wann ist man eigentlich alt? Wahrscheinlich würden wir diese Frage sehr unterschiedlich beantworten. Es ist ja wirklich eine Frage der Perspektive. Als Kind fand ich, dass jemand mit 26 oder 40 unglaublich alt ist. Ab Tobias Zucker begann für mich das Greisenalter. Heute finde ich 26-Jährige eigentlich recht jung. Alles eine Frage der Perspektive. Bei einem Tennisturnier für Senioren traf ein 93-Jähriger auf einen 96-Jährigen. Der 93-Jährige erwischte einen langen Ball so gerade noch und haute ihn mit Wucht zurück, sodass der 96-Jährige den Ball nicht mehr erreichte. Daraufhin knallte der 96-Jährige seinen Schläger, wie ihr euch vorstellen könnt, wütend auf den Platz und rief: 93 müsste man noch mal sein. Alles eine Frage der Perspektive. Wir können ja mal testen unter uns. Das ist jetzt tatsächlich eine Anleitung für euch. Wer von uns würde sagen, ich bin jung? Bitte. Okay. Gegenprobe. Wer würde sagen, ich bin alt? Ziemlich junge Gemeinde, würde ich sagen. Und wer sich jetzt noch nicht gemeldet hat, wer da sich unsicher ist, der darf wissen, du bist alt. Aber ernsthaft, es ist wirklich eine Frage der Perspektive. Eine Frage natürlich auch von Haarfärbemittel und Faltencreme. Es gibt alte Menschen, die erstaunlich frisch und beweglich wirken. Und es gibt jüngere Menschen, die merkwürdig alt wirken. Ohne Erwartung, ohne Leidenschaft, ohne Antrieb. Von Abraham hätte niemand mehr behauptet, er sei ein junger Mann. Als er die Bühne betritt, ist er 75 Jahre alt, ein alter Mann, ein sehr alter Mann. Er hatte bisher keine besondere Rolle gespielt, er war Nebendarsteller, ein paar knappe Bemerkungen, die wir über sein Leben erfahren, nichts Aufregendes. Aber ich sage euch, dann. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Warum lesen wir solche Geschichten? Warum kommen heute Morgen 170, 180 Menschen an einem schönen Sonntagvormittag zusammen, um von Abraham zu hören? Ich gehe mal davon aus, dass ihr auch deswegen gekommen seid. Seine Geschichte kennenzulernen, zu erfahren, wie er gelebt hat, was soll das? Die Story eines alten Menschen aus einer sehr vergangenen Zeit. Warum tun wir das jetzt? Ich möchte euch eine Antwort vorschlagen. Wir tun das, weil wir uns in Geschichten kleiden wie in Gewänder. Und unsere Gewänder, unsere Kleider, die wir anhaben, zeigen, wie wir die Welt sehen und womit wir uns identifizieren. Unsere Gewänder zeigen andere, wie wir uns verstehen und was wir sein wollen im Leben. Kino funktioniert so. Gute Romane, bewegende Geschichten. Wir sehen Geschichten von missmutigen Menschen, von verbitterten Menschen, von seltsam eigensüchtigen Menschen, von hoffnungslosen Menschen. Wenn wir uns darin kleiden, in solche Geschichten, dann werden sie uns prägen, sodass wir ihren Missmut abbekommen, ihre Verbitterung, ihre Eigensucht, ihre Hoffnungslosigkeit davon angesteckt werden, wenn wir uns mit diesen Kleidern anziehen, mit diesen Gewändern eindecken. Oder wir betrachten Geschichten von Menschen, in deren Leben Gott etwas erweckt hat. Menschen, die nichts Besonderes waren, aber dann zu etwas Besonderem wurden, weil Gott in ihr Leben trat. Menschen, die noch einmal aufbrachen und sich auf den Weg machten. Kleiden wir uns in solche Geschichten wie die Abrahamsgeschichte, dann werden wir jung, egal wie alt wir sind. Kleiden wir uns in solche Geschichten, dann kann etwas passieren, das Hoffnung und Mut beinhaltet, das uns ansteckt. Da kommen Dinge heraus, die uns keiner mehr zugetraut hat, nicht einmal wie uns selbst. Wann hast du das letzte Mal bei dir erlebt? Dass du etwas getan hast, was du dir womöglich nicht mal mehr selber zugetraut hättest. Welche Geschichten hören wir also? In welchen Geschichten kleiden wir unser Leben? Warum heute Abraham? Weil der hier 75-Jährige aus dem Fenster steigt. Der steigt aus dem Fenster und verschwindet. Und damit beginnt ein Abenteuer, das bis in unsere Tage reicht. Ein Alter wird jung. Also, was ist das für eine Geschichte? Ich erzähle euch diese Geschichte. Es lief nicht gut für die Menschen. Wir hören in den ersten 11 Kapiteln der Bibel, wie Gott alles sehr gut gemacht hatte. Er überschüttete die Menschen mit Segen, aber dann gar ging es bergab. Adam und Eva misstrauten Gott, Kain erschlägt seinen Bruder Abel, die Bosheit der Menschen schreit zum Himmel. Was jetzt in die Welt einzieht, klingt nicht nach Segen, es klingt nach einem verfluchten Acker. Der Hintergrund der Geschichte Abrahams ist ziemlich dunkel. Gott hält die Dinge immer noch so eben über dem Abgrund. Das ist die Situation. Adam und Eva bekommen Felle. Kain muss nicht sterben. Noah und seine Familie überleben die Flut. Es gibt immer noch Gnade in dieser zerbrochenen Welt. Es lief also nicht gut für Abraham und seine Frau Sarah. Und hier berührt uns vor allem ein Detail. Sie hatten keine Kinder. Und in jener Zeit war das nicht nur schmerzhaft, weil doch Kinder das Leben mit Freude erfüllen und mit Geschrei. Grüßt euch heute Morgen. Schön, dass ihr da seid. In jener Zeit hieß ohne Kinder keine Zukunft. Und mit Abraham und Sarahs Grab würde also ihre Geschichte einfach zu Ende sein und bald vergessen werden. Und da spricht Gott zu Abraham. Und ich möchte eure Aufmerksamkeit auf die beiden Aufträge lenken, die Gott dem alten Mann gibt. Zwei Aufträge. Und diese beiden Aufträge machen den Kreis quicklebendig und jung. Der eine Auftrag heißt: Geh. Und der andere Auftrag heißt: Sei ein Segen. Und damit wird deutlich, warum das nicht nur zu der Einführung eines Jugendreferenten passt, nicht nur zu unserem Steinlachstrand, sondern auch etwas über die DNA einer Gemeinde sagt. Gemeinde soll nach außen ausgerichtet sein. So wird Gemeinde jung. Wenn sie wie Abraham hört: Geh. Sei ein Segen. Der eine Auftrag heißt: Geh. Das hören wir hier zum ersten Mal in der Bibel. Geh, verlass dich auf mich und verlass alles, was dir bisher lieb war. Verlass dich auf mich und verlasse, was dir Sicherheit bot. Deine Sippe, dein Land, dein Haus. Raus aus der Komfortzone, sagt Gott zu Abraham. Könnte ich ein Navi haben? Oh nein, sagt Gott. Das wäre nur halb so lustig, halb so cool, halb so spannend. Kein Navi. Ich zeige dir den Weg und führe dich. Aber immer nur, hör dir das an, Schritt für Schritt. Mehr als den nächsten Schritt musst du nicht sehen. Abraham, ich habe Großes mit dir vor, du wirst zu einer Schlüsselfigur der Weltgeschichte. Was ich mit dir tue, wird Menschen in der ganzen Welt betreffen. Was ich mit dir tue, ist so wichtig, dass man in tausenden von Jahren hier in Nössingen noch diese Geschichte sich erzählen wird. Die Geschichte des Anfangs. Den Tag, an dem ich, dein Gott, angefangen hat, diese zerbrochene Welt zu heilen. Aber dazu aber musst du raus hier. Du darfst nicht bleiben. Du musst gehen aus Vaihingen, weg von der Familie, von den Gewohnten in die Fremde. Das ist der erste Auftrag. Geh. Der zweite Auftrag sei ein Segen. Vielleicht denkt ihr, Moment, Frank, stopp mal. Da steht doch was anderes. Ich will dich segnen. Richtig, Gott sagt in der Tat, ich will dich segnen. Aber du bist gesegnet worden, nicht? Aber dieser Segen soll und darf nicht bei Abraham stecken bleiben. Es ist nicht dazu bestimmt, dass es dir allein gut geht. Ich segne dich, damit du ein Segen wirst. Grammatisch ist dieser Satz eine Aufforderung. Sei ein Segen. Das ist Abrahams Mission. Dazu ist er da. Dazu steht er morgens auf. Dazu stehe morgens auf, lieber Tobi. Sei ein Segen. Dazu steht morgen auf. Wenn euch das morgen früh einfällt. Dazu stehe ich heute auf. Sei ein Segen. Was nun bedeutet das, ein Segen zu sein in einer Welt, in der es nicht gut läuft? Kennen wir. Segen ist ein Wort mit einer unendlichen Bedeutung. Ein ganz großes Wort, können wir gar nicht alles füllen. Aber wenn man es ganz kurz zusammenfassen sollte, bedeutet Segen so etwas wie etwas geben zu dem, dass das Leben gut wird. Etwas dazu geben, dass das Leben gut wird. Segnen ist Gottes Lieblingsbeschäftigung. Er gibt etwas, damit etwas gut wird. Gottes Lieblingsbeschäftigung. Er segnet in den ersten Kapiteln die Fische und das Vieh. Was entsteht aus diesem Segen? Sie werden fruchtbar. Er segnet den Acker. Und dieser Acker trägt Frucht. Er segnet den Verstand. Und der hält gute K.U.-Stunden. Er segnet das Herz. Und es kann Liebe und Erbarmen empfinden. Er segnet den Mund. Und er redet Gutes, stiftet Frieden. In verzwickten Lagen und tröstet den Untröstlichen. Er segnet, Gott segnet Begegnungen. Und schon möchten Menschen wissen, was es auf sich hat, diesen Gott zu erleben. Er segnet die Hände und die Hände können großartige Dinge bauen. Häuser und Kunststücke, Möbel und Maschinen. Ich hätte euch fast gesagt, er segnet auch Füße. Was Füße können, hat man gestern Abend wieder bei den Bayern gesehen. Wir sind Ebenbilder Gottes. Und schon darum ist es unsere Berufung, Segen weiterzugeben. Gottes Mission ist es, zu segnen und zu heilen und wiederherzustellen. Und unsere Mission ist es, ihm darin zur Hand zu gehen. Mit Abraham beginnt's. Mit Abrahams Kindern soll es sich nun weiter ausbreiten, bis alle Völker auf Erden gesegnet sind. Was also ist meine Mission? Gehen und segnen. Wo soll ich sie erfüllen? Wo ich immer hingestellt bin. Wann soll ich das tun? Herzlichen Glückwunsch, heute ist dein Tag. Aber wie denn? Ich bin nicht sehr klug, nicht sehr geschickt. Ich habe selbst Probleme, ich kann nicht gut reden, von meinem Glauben schon gar nicht. Macht nichts, macht nichts. Abraham war auch alles andere als ein Multitalent. Aber es bleibt dabei. Es bleibt dabei. Geh und sei ein Segen. Es ist ein Auftrag, kein Angebot. Es ist Gottes Gebot, nicht eine Option. Es ist das, wozu du geschaffen bist. Geh und sei ein Segen. Ich habe vor einigen Monaten von einer Frau in San Francisco gehört, die auf der Titelseite der San Francisco Chronicle es geschafft hat. Kommst nicht jeden Tag hin, gell? Der Name dieser Frau, Linda Wilson Allen. Linda ist Ende 50, Busfahrerin auf der Linie 45 mitten in San Francisco, dieser Riesenstadt. Und ihre Geschichte ist voller Blessuren. Ein Sohn erschossen, lange arbeitslos, leben in einem Problemviertel, aber sie folgt Jesus. Und das tut sie als Busfahrerin. Geh und sei ein Segen. Linda kennt die Menschen, die sie transportiert, die regelmäßig mit dem Bus fahren, teilweise mit Namen. Sie wartet auch schon mal, wenn jemand sich morgens verspätet und holt dann unterwegs die Zeit auf. Einer alten Dame trägt sie schwere Einkaufstaschen in den Bus. Als sie einmal an der Endstation eine junge Frau, offenbar eine Einwanderin, einmal sitzen sieht, allein, sagte sie zu ihr, heute ist Thanksgiving, komm mit und feiere mit meiner Familie. Früh morgens bietet sie für die Menschen, die sie unterwegs, betet sie für die Menschen, die sie unterwegs treffen wird. Sie sagt, es gibt so viel zu besprechen mit dem Herrn. Und wisst ihr, diese Menschen, die lieben sie, weil sie macht den Unterschied. Den Unterschied im Alltag. Und die Frage, wo ist das Reich Gottes? Antwort. Hinter dem Steuer eines Linienbusses auf den Straßen von San Francisco. Geh und sei ein Segen. Ich sag's nochmal. Zuerst persönlich und dann für uns als ganze Gemeinde. Zunächst für uns als Einzelne. Wenn du in irgendeiner Hinsicht gesegnet wurdest, ihr wisst schon, was es kommt, dann geh und sei ein Segen. Was immer du im Alltag tust, ich glaube, einen Busfahrer haben wir nicht unter uns, aber einige von uns erziehen Kinder. Einige pflegen Kranke. Andere heilen. Einige unterrichten. Einige studieren, einige musizieren. Einige führen im hohen Alter von 26 Jahren die Kinder- und Jugendarbeit. Geh und sei ein Segen. Das heißt, tu, was du tust, auf eine Weise, dass du gut in Abrahams Team passt. Tu es, wie Jesus es tun würde. Tu es mit Liebe, mit Aufmerksamkeit, mit Demut. Mit Eifer, mit Spaß an guten Ergebnissen, dienstbereit, ohne dich aufzuspielen, mit der Freude in Abrahams Team zu sein, mit einer guten Mischung aus professioneller Willenskraft und persönlicher Bescheidenheit. Ich sagte eben, wenn du in irgendeiner Hinsicht gesegnet wurdest, vielleicht sagst du, naja, so doll war das bisher bei mir nicht. Meine Wunschliste ist länger als mein Segensinventar, das ich so mit mir herumtrage. Gut, dann schauen wir uns mal an, wie dein Segensinventar aussieht. Ich stelle euch ein paar Fragen und ihr zählt mal mit den Fingern ab, bei welchen ihr sagt, da seid ihr gesegnet. Bist du in einem bestimmten Bereich gesegnet? Du hast etwas lernen können. Verstehst, wie etwas entstanden ist, wie etwas funktioniert. Du hast einen Zugang zu Informationen und Freude am Lernen. Oder zweitens, hast du eine trockene, warme, vielleicht sogar gemütliche Bleibe? Einen Platz, an dem du heimkehren kannst und ein müdes Haupt hinlegen kannst, hast du denn? Oder hast du Freunde, Menschen, auf die du dich verlassen kannst, die gut über dich reden, mit denen du Spaß haben kannst und die im Ernstfall da sind, zuhören, helfen? Oder hast du Geld, vielleicht nicht viel, aber so, dass du damit über die Runden kommst und dir manchmal etwas Gutes leisten kannst? Oder hast du Glauben, eine Gewissheit, von Gott gewollt und geliebt zu sein? Weißt du, dass der Vater im Himmel ein offenes Ohr für dich hat, dass Jesus für dich gestorben ist? Dass sein Geist in dir wohnt, damit du mitspielen kannst im Abrahamsteam? Oder hast du Zugang zu Verkehrsmitteln, ein Auto, ein Fahrrad, ein Dreirad, ein Busticket? Hast du Vergebung für deine Sünden? Kennst du die Erfahrung, dass du mit allem Versagen nicht vor einem Scharfrichter stehst, sondern vor Gott, Himmels und der Erde, der dir verzeiht? Hast du geistliche Gaben, weil Gott sagt, du kannst das so schön? Wer bei mindestens dieser vier Fragen mit Ja antworten konnte, dem sage ich heute Morgen, du gehörst zu den Gesegneten. Und nun geh unser Herrn Segen. Und nur noch für uns als Gemeinde. Irgendwann in dieser langen Zeit, seit Abraham damals aufbrach, schon welchen her, hat Gott zu seinem Sohn gesagt: Jetzt bist du es. Geh du und sei du ein Segen. Geh fort aus der himmlischen Herrlichkeit. Geh hinab in eine dreckige Stadt. Geh mit deinen irdischen Eltern auf die Flucht. Aber dann geh in ein Haus und sie werden das Dach abdecken, nur damit du einen Menschen heilen kannst. Und geh in ein Haus, in das keiner mehr geht, weil sein Besitzer ein verhasster Zöllner ist. Und dann geh zu den Kindern, auch wenn man sie von dir fernhalten will, und segne sie. Geh zu den Armen, die nicht mehr aus noch einwissen, und gib ihnen Brot und Fisch. Geh zu denen, die ganz weit weg von mir sind. Und dann, lieber Sohn, geh noch tiefer. Geh an ein Kreuz, wo sie meinen, du seist verflucht. Aber dort, genau dort, wird der stärkste Segen auf der ganzen Erde geboren. Vergebung und Erlösung für jeden, der es will. Und dann geh in ein enges Grab, aber danach geh aus diesem Grab heraus. Und dann gehen wir in alle Welt. Wir gehen in alle Welt, auch zu den Menschen in Mössingen, in ihre Häuser, in unsere Häuser und auch mit ihnen an den Steinler Strand. Und wir suchen uns Abraham und Sarahs, ganze Teams, man kann sie auch Gemeinden nennen, und dann senden wir sie los. Geht, wir segnen euch, seid ein Segen. Und wir hier heute Morgen hören das jetzt alles. Und nochmals sagt der Herr zu uns: Ihr kennt das jetzt schon. Geht und seid ein Segen. Miteinander. Nicht nur als Einzelne. Geht hin und macht Menschen zu Nachfolgern von Jesus. Das ist der stärkste Segen, auf den es ankommt. Gott segnet, macht zu Jüngern, tauft, lehrt für dein Leben im Abrahamsteam. Brecht noch einmal auf. Werdet wieder jung, miteinander, tut, was immer nötig ist und fragt, was immer nötig ist. Geht aus euren alten Geschichten raus. Ich werde euch segnen, aber erst unterwegs. Ich werde euch den Weg zeigen, aber nur Schritt für Schritt. Ich werde euch zu einem großen Volk machen, aber geht jetzt und segnet. Und wenn ihr das als Gottes Volk am Ende der Predigt auch wollt, dann sagt dazu euer Amen. Amen.